Ich grüße euch herzlich. Schön, wieder bei euch zu sein. Herzliche Grüße von der Gemeinde Bamberg. Da fängt im Augenblick der Allianzgottesdienst an. Das heißt, da ist es dann wahrscheinlich ziemlich voll. Und wenn man Allianzgottesdienst hat, dann sind ja auch immer die anderen Christen aus den anderen Gemeinden da. Das sind immer die, die so ein bisschen komisch sind, die entweder mit Hände hochbeten oder Hände runterbeten, die die falschen Lieder singen, die ein bisschen skurril sind. Und in der Allianz-Gebetswoche, da muss man sich dazu bequemen, dass man ein weißes Herz hat und sieht, dass der Herr noch ganz andere Leute in seinem Stall hat und nicht nur wir, die alles richtig machen. Ne? So kann Allianz-Gebetswoche das Gebet mit den anderen, das ist ja nicht nur das Gebet, was gut ist, sondern dass wir unser Herz weiten müssen, dass die anderen, die so anders sind, auch dem Herrn gehören und gefallen. Und dass er uns alle auch in seinem Herzen hat, egal wie schräg wir drauf sind. Das ist doch schön, ne? Lass uns beten. Herr, hab Dank, dass wir hier sein dürfen und dass du da bist. Herr Jesus Christus, wir freuen uns an dir. Wir laden dich ein. Wir beten, dass du mit uns sprichst. Amen. Stell dir vor, du wärst Gott. Und du hättest dich entschlossen, auf die Erde zu kommen und nach dem Rechten zu sehen. Was würdest du den Menschen sagen? Du hast die Sünden von Sodom und Gomorra gesehen und auch die Gottlosigkeit von Nineveh. Du kennst die Gewaltorgien Roms und die Geschichte der Hexenprozesse in Deutschland, die Reichskristallnacht und Auschwitz gehen dir nicht aus dem Gedächtnis. Du vergisst auch nicht den stalinistischen Terror und die Bomben auf Hiroshima und Nagasaki. Und du hast die ganze Brutalität des russischen Krieges gegen die Ukraine vor Augen. Was würdest du sagen, wenn du Gott wärst? Was erwarten wir für eine Predigt von Gott, wenn er nach Forchheim in den Gottesdienst kommt? Würde er sagen, was seid ihr für Menschen? Was habt ihr getan? Wie schrecklich. Oder würde er sagen, was habt ihr unterlassen? Was ihr alles hättet Gutes tun können? Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle umkommen. Würde er sowas sagen? Die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, war ganz anders. Sie fing an mit den Worten: Selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich gehört ihnen. Bergpredigt, Matthäus 5. Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, das bedeutet so viel wie ein Glückspilz sein. Jesus hatte offenbar nicht vor zu richten. Er hat nicht rumgeschrien. Er hat nicht auf den Tisch gehauen. Er demonstriert nicht seine Macht, Gericht zu halten, sodass alle Angst haben und vor ihm stramm stehen. Nein, was macht er? Er heilt ein paar Kranke. Und dann predigt er, wie man glücklich werden kann. Das ist sein Thema, glücklich werden. Damit beginnt er seinen Dienst. Und das sagt er auch uns am Anfang des Jahres. Alle sind sie gekommen damals. Die Großen und die Kleinen, die Alten, die Jungen, die Armen, die Reifchen, Bauern und Banker, Familienväter und Prostituierte, Ungläubige und Fromme. Alle waren sie da. Und sie wollen ihn sehen, wollen sehen, was er tut. Man reckt also die Hälse. Wo ist er denn? zu viele stehen im Weg. Man kann ihn zuerst gar nicht sehen. Und endlich da an der Flanke des Berges sitzt er. Um ihn herum scharen sich die Leute. Alles, was Beine hat, ist da. Und wo ein Fleckchen Gras ist, da setzt man sich hin und auch auf Steine. Die geben auch einen passablen Sitzplatz. Ist nicht so bequem wie hier mit gepolsterten Stühlen. Aber alle sind gespannt. Was wird er tun? Vielleicht sind viele am Anfang auch enttäuscht, wie auch heute viele enttäuscht sind, dass Jesus gar nichts tut. Er sitzt da und schaut. Und dann steht im Wort Gottes, und dann tat er seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Jesus hatte noch nicht so eine schöne Lautsprecheranlage, so ein schönes Headset wie hier. Vielleicht hat die Akustik des Berghangs geholfen, seine Stimme weiterzutragen. Vielleicht mussten aber auch die, die vorne sitzen, denen, die weiter hinten waren, das weitersagen, was er gesagt hat. Und wenn man das tut, ne, wenn man das wiederholen muss, was er gesagt hat, dann prägt sich das besser ein. Und dann haben die weiter hinten sicher sofort angefangen, in Grüppchen zu diskutieren. Ja, was soll das dann heißen? Ne? Selig sind die geistlich Armen. Und so wird das, was Jesus sagt, sofort zum Gespräch. Und was heißt es eigentlich, geistlich arm sein? Ich gebe uns jetzt einen Augenblick eine Denkpause. Jeder kann für sich mal kurz nachdenken, Augen zumachen und sagen, was verstehe ich unter geistlich arm sein? 10 Sekunden, 20 Sekunden, dann mache ich weiter. Was bedeutet geistlich arm sein? Es bedeutet nicht, dass man in tiefer materieller Armut leben muss. Auch nicht, dass man bei der Verteilung der Intelligenz schwach abgeschnitten hat. Geistlich arm sein heißt auch nicht, dass man sich als Opfer fühlt und sich allen anderen gegenüber als benachteiligt begreift. Das ist es nicht. Der ursprüngliche Begriff im Griechischen beschreibt einen Zustand der absoluten Hilflosigkeit. Das ist eine Bankrotterklärung. Also jemand meldet Konkurs an. Das ist geistlich arm sein. Man fragt dann erstaunt, was? Selig ist, wer Konkurs anmeldet. Was hat das mit Glück zu tun? Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen. So steht es in einer modernen Bibelübersetzung in der Hoffnung für alle. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen. Das Problem ist ja nicht, dass wir nicht bankrott wären, denn alles, was wir haben und sind, ist vor Gott eine klägliche Angelegenheit. Das Problem liegt in unseren Augen und in unserer Selbstwahrnehmung. Wir fühlen uns so sicher und so stolz. Selig sind die Unsicheren, denn sie sind Gott näher. Ich war 14, als ich das festgestellt habe. Ich war in einem Schulgottesdienst, es war Montagmorgen, damals war das noch so, Schulgottesdienst am Montagmorgen. Und es ging mir gut. Ich hatte das Gefühl, Gott mag mich. Ich war frisch verliebt Und der Organist spielte mein Lieblingsstück als Präludium, die Toccata und Fuge D-Moll von Johann Sebastian Bach. Ich war begeistert. Das war wie in einem Rockkonzert. Die Bässe wummerten gewaltig, sodass die Luft und der Boden vibrierte. Und man stand richtig unter Strom. Und das war für mich wie im siebten Himmel. Ich war glücklich. Und dann begann der Pfarrer die Predigt. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Nach 5 Minuten war ich total demontiert. Meine Glücksgefühle hatten sich in Luft aufgelöst. Ich fand mich plötzlich vor Gott wieder nackt und bloß und verzweifelt. Und ich wusste, ich bin nichts anderes als bankrott. Oh Gott, ich brauche dich so sehr, ich kann gar nicht sagen, wie. Gefühlsmäßig war das eine sehr unglücklich machende Erfahrung. Das war richtig Konkurs. Ich merkte, ich habe gar nichts und ich bin gar nichts. Und ich hätte mich entscheiden können, nie wieder in eine Kirche zu gehen. Mich nie wieder dem Bombardement einer Predigt auszusetzen. Aber ich habe das nicht getan, weil ich gemerkt habe, Gott hat ja recht. Gott hat ja recht. Meine Glücksgefühle waren vergänglich und sie waren selbstgemacht. Sie waren Schall und Rauch. Und ich wusste, ich brauche etwas Echtes, etwas Tiefes, was Bestand hat, was bleibt. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Wenn wir bei Gott Konkurs anmelden, dann passiert etwas mit unserer inneren Haltung. Wir werden nämlich ehrlich. Wir kehren uns ab von unserem Stolz und wir werden demütig. Wer seine Fehler und Defizite vor Gott zugibt, der wird emotional stabil, weil er auf dem Grund angekommen ist. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Es wird erzählt, dass Franz von Assisi, der heilige Franz, immer einen Mönch bei sich hatte in seiner Begleitung. Und wenn die Leute ihm was Gutes gesagt haben, zu seiner Erscheinung, zu seiner Ausstrahlung, zu seinen tollen Predigten, zu seinem Lebenswerk, dann musste der Mönch ihm immer ins Ohr flüstern, dass das alles nichts war. Dass er ein böser Sünder war, dass alles Käse war, was er gemacht hat, dass er überhaupt kein Lob verdient hat. Er musste ihn immer auf den Teppich zurückholen. Ein Kollege von mir hat gesagt, das ist eine interessante Einrichtung. Aber wenn man verheiratet ist, wofür braucht man einen Mönch? Warum wird man glücklich, wenn man erkennt, wie arm man vor Gott ist? Ich habe 3 Gründe dafür. Erstens, Gott verspricht seine Hilfe. Gott verspricht seine Hilfe. Er verfügt über alle Hilfsmittel und alle Energie, die man sich nur denken kann. Er ist Gott. Und er kann alles. Die meisten Leute haben da ein Problem. Sie denken immer, wir schaffen das schon. Wir schaffen das ohne Gott. Wir brauchen ihn nicht. Tatsache ist, dass sich kein Mensch zu Gott wenden wird, wenn er den Eindruck hat, dass er es ohne Gott schafft. Und erst wenn man an eine Grenze stößt, wenn man an ein Problem kommt, was man nicht lösen kann, zum Beispiel an eine Krankheit oder wenn man an einem Grab steht oder plötzlich vor dem Bankrott, dann merkt man, wie weit einen die eigene Kraft bringt. Wir können eigentlich nur sinnvoll über Gott reden, wenn wir merken, dass wir ihn brauchen. In der Bibel heißt es, Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, gibt er Gnade. Jakobus 4, Vers 6. Es gibt drei Sätze, die so schwer sind, dass wir sie kaum über die Lippen bekommen. Es tut mir leid. Ich bin im Unrecht. Ich brauche Hilfe. Aber der große Gott, der die ganze Welt geschaffen hat und das Universum, kann uns nur helfen, wenn wir zugeben, dass wir ihn brauchen. Es ist keine Sünde, ein Problem zu haben. Aber es ist Sünde, ein Problem zu haben und es nicht zuzugeben. Warum wird man glücklich, wenn man geistlich arm ist? Erstens, Gott verspricht uns seine Hilfe. Zweitens, wir werden bessere Beziehungen mit anderen Menschen haben. Die Seligpreisungen in der Bergpredigt sind ein Rezept für geistliche Gesundheit, weil wir ehrlich werden. Sie sind ein Wegweiser zum persönlichen Glück und die Regel für eine haltbare Ehe. Wenn wir ein Problem in der Ehe haben, dann doch eigentlich immer nur, weil unsere Partnerin oder unser Partner einen Fehler gemacht hat. Irgendwas falsch gemacht hat. Ich doch nicht, oder? Wir haben da einen blinden Fleck in unserer Selbstwahrnehmung. Wir sehen immer die Schwierigkeiten bei den anderen, aber uns selbst sehen wir nicht. Dazu sagt die Bibel in den Sprüchen Kapitel 30, Stolz führt zu Streit und Streit brütet Ärger aus. Der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe ist eine ehrliche und demütige Haltung sich selber gegenüber. Warum sollten wir nicht mal zuerst prüfen, was ich falsch gemacht habe? Warum nicht einmal erst den Fehler bei mir selber suchen? Wenn ich das tue, sagt Gott, großartig, jetzt kann ich dir helfen. Wenn du unglücklich werden willst, weiß ich ein paar todsichere Regeln. Also erstens, gib nie zu, dass du was falsch gemacht hast. Das zweite, tu so, als ob du alle Antworten wüsstest. Und das dritte, lass keinen Menschen so nah an dich ran, dass er deine Fehler und Schwächen sehen könnte. Wenn wir aber unsere Not zugeben, dann brauchen wir uns nicht mehr verteidigen. Wir werden auch nicht mehr so oft verletzt und wir brauchen nicht mehr fragen, was denken die Leute über uns. Also, warum werden die glücklich, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind? Weil Gott seine Hilfe verspricht? Weil wir bessere Verbindungen, Beziehungen zu unseren Mitmenschen haben werden. Und das Dritte ist, Jesus sagt, Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört denen. Gott beteiligt uns am Himmel und das schon hier. Niemand kommt in den Himmel aufgrund seiner Fähigkeiten und seines Stolzes. Keine Chance. Wenn wir zu Gott kommen und sagen, Herr, ich habe es schon wieder versiebt, tut mir so leid, wird er nie sagen, oh wirklich? Habe ich ja immer schon gewusst. Nein, er sagt Glückwunsch. Du hast gerade das Große losgezogen. Du bist bei mir richtig. Jesus sagt uns hier, dass Glücklichsein eine innere Haltung ist, die durch nichts Äußeres dauerhaft erreicht werden kann. Nicht dadurch, dass wir kaufen. Nicht durch eine tolle Umgebung. Nicht durch super Gefühle. Auch nicht durch andere Menschen oder das, was andere Menschen über uns sagen, sondern nur durch den Einzug Jesu in unser Herzen. Möchtest du glücklich werden? Dumme Frage, ne? Jeder will das. Dann gib es vor Gott zu, ich brauche dich. Und ich habe eine tiefe innere Not. Ein Loch in meinem Herzen, was nicht ausgefüllt wird, außer von dir, Jesus. Und dann glaube, dass er dir entgegenkommt. Jesus sagt, wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, ein Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also verlass dich auf ihn und wage es. Ein Hochseilartist gab eine Vorstellung seines Könnens. Da war ein Seil über die Niagarafälle gespannt und er spazierte darauf hin und her. Alle waren begeistert und applaudierten und danach schob er eine Schubkarre über das Seil, über die Wasserfälle, hinüber und herüber. Und die Menge war aus dem Häuschen. Und besonders ein Mann, der tat sich besonders hervor und jubelte, du bist der Größte, du bist der Weltmeister. Und daraufhin sagte der Artist, ich schiebe jetzt die Schubkarre nochmal rüber. Und wenn Sie glauben, dass ich wirklich der Beste bin, der Weltmeister, steigen Sie ein, ich bringe Sie rüber. Was hat er gesagt? Ah, so habe ich das nicht gemeint. Und er ist ganz blass geworden und in der Menge verschwunden. Wisst ihr, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Was hindert dich daran, dich auf Jesus einzulassen, der gestorben ist und der auferstanden ist und lebt? Die meisten Menschen ändern sich nicht, bis sie vor den Trümmern ihres eigenen Lebens stehen. Und die Frage ist, muss das sein? Wenn du glücklich werden willst, dann überlass dich Jesus. Und das nicht nur als ein Lippenbekenntnis, was wir ja so leicht ablegen, sondern ganz tief innen drin in deinem Herzen sag ihm, ich brauche dich und ich will das heute und ich tue das. Er ist schon lange auf der Suche nach dir. Amen.